Stell dir mal vor, deine Welt bricht so buchstäblich zusammen. Also alles, worauf du jahrelang hingearbeitet hast, steht plötzlich komplett auf dem Spiel.
Das ist so ein echter Albtraum.
Genau. Deine berufliche und private Zukunft ist völlig ungewiss. Und die seriale Möglichkeit, dass du das nächste Jahr nicht überlebst, starrt dir jeden Morgen beim Aufwachen direkt ins Gesicht.
Krass, ja.
Wie bleibt man in so einer extremen Situation nicht nur ruhig, sondern, und das klingt im ersten Moment völlig absurd, voller Freude?
Ja, das ist eine Situation, in der wahrscheinlich jeder moderne Life-Coach oder Resilienztrainer einfach kapitulieren würde.
Absolut.
Aber genau das ist der Ausgangspunkt für die Quellen, die wir uns heute für diesen Deep Dive vornehmen. Wir tauchen tief in die Notizen und die Analyse von Dr. Matthew S. Harmon ein.
Richtig.
Er hat eine Vorlesung gehalten über einen Text, der fast 2000 Jahre alt ist. Aber der hat eine psychologische und spirituelle Sprengkraft, die heute aktueller nicht sein könnte.
Mhm.
Es geht um den Philipperbrief, genauer gesagt um das vierte Kapitel.
Und um genau zu sein, also der Autor dieser Zeilen, der Apostel Paulus, der saß dabei nicht irgendwie entspannt mit einem Latte Macchiato in seinem klimatisierten Arbeitszimmer.
Schön wär's, ne?
Genau. Er befand sich im antiken Rom unter Hausarrest. Er war an einen römischen Soldaten gekettet und wartete auf seinen Prozess vor dem Kaiser.
Wahnsinn, ja.
Und das Urteil konnte halt schlicht und ergreifend seine Hinrichtung bedeuten.
Das muss man sich echt mal auf der Zunge zergehen lassen.
Und aus dieser Dunkelheit heraus schreibt er an seine Freunde in der Stadt Philippi. Eine Gemeinde, die unter massivem Druck von außen stand.
Genau, und dann gab es da ja auch noch interne Probleme, richtig?
Ja, exakt. Da lieferten sich zwei prominente Frauen der Gemeinde, Euodia und Syntyche, einen derart bitteren Streit, dass es die ganze Gemeinschaft zu zerreißen drohte.
Und genau in dieses Pulverfass, also in diese extrem angespannte Lage, schickt Paulus jetzt seine finalen Ermahnungen.
Mhm.
Harmon arbeitet in seiner Vorlesung meisterhaft heraus, dass das eben keine Sammlung von so frommen Kalendersprüchen ist.
Zum Glück.
Ja. Es ist ein knallhartes, in der Realität erprobtes Handbuch für theologische Überlebensstrategien. Also, wie wendet man das Evangelium ganz praktisch im dreckigen, lauten Alltag an?
Vor allem, wenn der Druck von allen Seiten unerträglich wird. Das wollen wir heute aus Harmons Analyse extrahieren.
Richtig.
Okay, lass uns das mal aufschlüsseln. Paulus beginnt ja nicht mit so einer To-Do-Liste, sondern mit der inneren Haltung.
Genau, bei sich selbst sozusagen.
Bei Vers 4 feuert er diesen bekannten Satz ab. Er sagt, freut euch im Herrn alle Zeit. Wiederum will ich sagen, freut euch.
Mhm.
Wenn ich das heute jemandem sage, der gerade seinen Job verloren hat oder dessen Ehe in Trümmern liegt oder stell dir vor, jemand kriegt eine niederschmetternde medizinische Diagnose und ich sage, hey, freu dich einfach immer.
Oh, das würde gar nicht gut ankommen.
Überhaupt nicht. Das fliegt mir doch sofort um die Ohren. Das schreit doch nach toxischer Positivität.
Ja, total.
Ignoriert Paulus hier völlig den echten Schmerz und die Tragik des Lebens?
Was hier wirklich faszinierend ist, ist, wie Harmon genau diese moderne Linse der toxischen Positivität demontiert.
Okay, wie macht er das?
Wir neigen heute dazu, Emotionen wie so Schalter zu betrachten. Also entweder der Schalter steht auf glücklich oder er steht auf traurig.
Ja, wie ein Ein-Aus-Schalter halt.
Genau. Sie schließen sich in unserem Denken gegenseitig aus. Aber in der antiken biblischen Weltanschauung, aus der Paulus operiert, funktioniert die menschliche Seele völlig anders.
Okay.
Freude und Trauer sind da keine absoluten Gegensätze. Du kannst tiefen, zerreißenden Schmerz empfinden, absolut um einen Verlust trauern, weinen, wütend auf die Situation sein und im exakt selben Moment eine tiefe, unerschütterliche Freude darüber empfinden, wer Gott ist.
Aha, also weil der Gegenstand der Freude ein anderer ist.
Exakt. Aber Min macht ja sehr deutlich, dass Paulus nicht sagt, freut euch über eure Umstände.
Das wäre ja auch irre.
Total irre. Er sagt, freut euch im Herrn. Das ist ein gigantischer Unterschied.
Weißt du, das erinnert mich an was. Wenn meine Umstände mich bestimmen, dann bin ich wie so ein winziges Boot mitten auf dem Ozean in einem Hurrikan.
Gutes Bild, ja.
Ich werde hochgeschleudert, stürze in die Wellentäler, mir ist schlecht, ich habe Panik. Die Umstände sind halt das Wetter und das Wetter ändert sich ständig.
Richtig. Und die theologische Freude, von der Paulus hier spricht, das ist der Anker, der dieses Boot mit dem Meeresgrund verbindet.
Ah, okay.
Oben an der Wasseroberfläche tobt der Sturm, die Wellen schlagen über dir zusammen. Aber hunderte Meter tiefer, am Grund des Ozeans, Da herrscht absolute Stille.
Wow. Ja.
Der Fels bewegt sich keinen Millimeter. Und dieser Fels ist der Charakter Gottes.
Verstehe.
Wenn Paulus also sagt, alle Zeit, dann schließt das die Momente ein, in denen einem das Wasser bis zum Hals steht. Gerade dann muss man sich bewusst machen, dass der Anker noch hält.
Das ist echt eine völlig andere Kategorie von Resilienz. Das ist ja keine emotionale Verdrängung, sondern eine ganz bewusste Fokussierung auf das Unveränderliche.
Ganz genau.
Aber wenn dieser innere Anker erst einmal sitzt, wie wirkt sich das auf die Oberfläche aus?
Gute Frage.
Also, wie gehen wir mit anderen Menschen um? Gerade wenn es, wie bei den beiden Frauen in Philippi, richtig knallt. Paulus fordert ja im nächsten Atemzug eine Eigenschaft, die fast schon provozierend wirkt.
Mhm.
Er sagt, eure Sanftmut lasst allen Menschen bekannt werden.
Ja, und das griechische Wort, das Paulus hier verwendet, ist unglaublich reichhaltig. Hamann erklärt in seiner Vorlesung, dass es in der Antike bedeutete, ganz bewusst darauf zu verzichten, stur auf sein eigenes Recht zu pochen.
Warte, also nicht auf dem eigenen Recht beharren?
Genau. Es ist das Gegenteil von jemandem, der bei jedem Konflikt sofort das Gesetzbuch zückt und sagt, aber mir steht das zu, ich habe ein Recht darauf.
Okay, das ist schwer.
Sehr schwer. Diese Sanftmut oder Harmon nennt es auch milde Vernünftigkeit, die zielt immer darauf ab, eine Situation zu deeskalieren. Es geht darum, Brücken zu bauen, anstatt Mauern hochzuziehen, nur um Recht zu behalten.
Paulus fordert diese Eigenschaft ja später auch für Führungskräfte in der Gemeinde, oder?
Richtig. Es ist das absolute Gegenteil von so einer emotionalen Getriebenheit.
Wenn ich mir unsere heutige Kultur ansehe, ist das ja ein regelrechter Schock. Wir leben in so einer massiven Empörungsmaschinerie.
Oh ja, das kann man so sagen.
Egal ob Social Media, Talkshows oder auch einfach der Umgang im Straßenverkehr, alles belohnt extreme, laute, dramatische Reaktionen.
Je lauter, desto besser.
Genau. Wer am aggressivsten seine Meinung vertritt, wer den Gegner rhetorisch am härtesten vernichtet, der bekommt den Applaus, die Likes und die Follower.
Leider wahr.
Und Paulus sagt aus dem Gefängnis heraus einfach, deeskaliert. Gebt euer Bedürfnis auf, immer Recht haben zu müssen. Aber warum sollte man das tun?
Mhm.
Was ist der Hebel, der es mir ermöglicht, so zurückzutreten, ohne mich total als Verlierer zu fühlen?
Den Hebel liefert Paulus im exakt selben Vers direkt mit. Er sagt, der Herr ist nahe.
Ah.
Und Harmon macht eine exzellente Beobachtung zu dieser kurzen Phrase. Paulus spielt hier sehr wahrscheinlich mit einer absichtlichen Zweideutigkeit.
Wie meint er das?
Diese Nähe hat nämlich zwei Dimensionen. Die erste ist zeitlich, also der Herr kommt bald zurück. Die Geschichte steuert auf ein Ziel zu.
Okay, und die zweite?
Die zweite ist räumlich. Gott ist im Hier und Jetzt geistlich anwesend, direkt neben dir.
Das verändert die Dynamik eines Streits natürlich komplett.
Absolut.
Stell dir mal vor, boom, streitest dich im Büro lautstark mit einem Kollegen. Ihr schreit euch an, wer das Projekt verbockt hat.
Kenne ich, ja.
Und plötzlich merkst du, dass der Geschäftsführer des gesamten Unternehmens lautlos den Raum betreten hat und direkt hinter dir steht.
Oh, ertappt.
Genau. In dem Moment hörst du doch sofort auf zu schreien. Nicht nur aus Respekt, sondern weil du weißt, die höchste Instanz ist da. Ich muss mich jetzt nicht mehr selbst wie ein Wilder verteidigen.
Exakt. Das ist ein super Vergleich. Die räumliche und zeitliche Nähe Gottes nimmt uns einfach den ultimativen Druck ab, unser eigener Anwalt, Richter und Henker sein zu müssen.
Mhm.
Wenn ich weiß, dass Gott nahe ist und dass er ultimative Gerechtigkeit bringen wird, dann muss ich nicht jeden kleinen Facebook-Kommentar rächen.
Das stimmt.
Ich muss nicht in jedem familiären Streit das letzte Wort haben. Diese theologische Tatsache gibt uns den emotionalen Spielraum, um sanftmütig zu sein. Das ist keine Schwäche.
Sondern?
Es zeugt von enormer Stärke, weil man den Konflikt ganz bewusst an eine höhere Instanz abgetreten hat.
Aber lass uns mal ganz ehrlich sein. Selbst wenn ich intellektuell weiß, dass Gott da ist und selbst wenn ich versuche, sanftmütig zu sein,
ja.
Der Alltag ist chaotisch. Was tun wir mit der inneren Unruhe, mit dieser kalten, kriechenden Angst, die oft nachts um 3 Uhr hochkommt?
Oh ja, das Kopfkino.
Genau. Sorgen um die Kinder, Sorgen um die Wirtschaft, um die eigene Gesundheit. Das ist doch die Realität.
Ja, natürlich.
Und Paulus weiß das ja auch. Er schreibt in Vers 6, sorgt euch um nichts, sondern in allem lasst durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden. Hamann stellt klar, dass Gebet hier unsere erste Priorität sein soll, nicht der letzte Ausweg.
Und genau da ertappen wir uns doch alle, oder?
Wie meinst du das?
Naja, wenn ein massives Problem auftaucht, wie reagieren wir? Wir rufen erstmal 3 Freunde an. Wir googeln stundenlang nach Lösungen. Wir scrollen durch Feeds, um uns abzulenken.
Ja, schuldig im Sinne der Anklage.
Wir wälzen das Problem im Kopf hin und her, bis wir völlig erschöpft sind. Und wenn absolut nichts mehr geht, seufzen wir und sagen, tja, jetzt können wir nur noch beten.
Mhm.
Paulus dreht diese Reihenfolge komplett um.
Hier wird es wirklich interessant, weil ist diese Anweisung von Paulus nicht ein bisschen realitätsfremd?
Inwiefern?
Es klingt ein wenig nach so einem magischen Pflaster für die menschliche Psyche. Also ich habe Panik, ich spreche ein kurzes Gebet, füge ein bisschen Dankbarkeit hinzu und zack, die Angst löst sich in Luft auf und ich bin für immer entspannt.
Das wäre schön, ja.
Aber funktioniert der Mensch wirklich so simpel?
Wenn wir das mit dem großen Ganzen verbinden, sehen wir, dass Harmon diese naive, fast schon abergläubische Sichtweise völlig ablehnt.
Okay, Gott sei Dank.
Ja, die Grammatik im Griechischen und der Kontext machen deutlich, dass Paulus hier keinen einmaligen Zauberspruch beschreibt. Angst ist extrem hartnäckig.
Oh ja.
Sie ist wie ein Virus, der immer wieder mutiert und zurückkommt. Harmon erklärt, dass Paulus hier von einem fortlaufenden, dynamischen Prozess spricht.
Ah, also kein einmaliges Ding.
Genau. Du bringst die Sorge zu Gott und eine Stunde später kriecht die Angst wieder in dir hoch. Also bringst du sie wieder zu ihm. Und wieder.
Das ist also nicht so, als würde man einen Schalter umlegen. Das ist eher so, als würde man ein Auto bei starkem Seitenwind fahren.
Wie meinst du das genau?
Naja, der Sturm drückt das Auto ständig von der Spur ab, in Richtung Straßengraben. Das ist die Angst. Das Gebet ist jetzt nicht der magische Knopf, der den Wind einfach abstellt.
Hm, verstehe.
Gebet ist das ständige, bewusste Gegenlenken. Immer wieder so kleine Kurskorrekturen am Lenkrad, um überhaupt auf der Straße zu bleiben.
Das ist ein tolles Bild.
Aber was für eine Rolle spielt dabei die Danksagung, die Paulus da so prominent erwähnt? Warum sollen wir nicht einfach nur um Hilfe bitten?
Weil Danksagung das System kalibriert. Weißt du, wenn du in Panik bist, hast du einen extremen Tunnelblick. Du siehst nur noch die potenzielle Katastrophe direkt vor dir.
Ja, man sieht den Wald vor lauter Bäumen nicht.
Richtig. Danksagung zwingt dich nun, den Blick in den Rückspiegel zu werfen, um in deinem Autobeispiel zu bleiben.
Ah, okay.
Du erinnerst dich an konkrete Situationen, in denen Gott in der Vergangenheit treu war, wo er versorgt hat oder einen Ausweg geschaffen hat.
Mhm.
Du sammelst gewissermaßen historische Datenpunkte seiner Zuverlässigkeit. Und genau diese Datenpunkte aus der Vergangenheit geben dir dann das Vertrauen, ihm das jetzige, furchteinflößende Problem in die Hand zu drücken.
Wow, das heißt, ich lenke also nicht blind gegen den Wind, sondern mit dem Wissen, dass das Fahrzeug, das mich trägt, auch stabil ist.
Genau so ist es.
Resultat.
Da kommen wir zu einem sehr spannenden Punkt.
Ja.
Hier kommen wir zu einem der am meisten missverstandenen Konzepte der gesamten Bibel.
Definitiv.
In Vers 7 sagt Paulus, und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und eure Gedanken bewahren in Christus Jesus. Und Harmon stellt hier ein gewaltiges Warnschild auf. Er sagt, Achtung, dieser Friede ist nicht das, was ihr im 21. Jahrhundert darunter versteht.
Absolut nicht. Harmon macht unmissverständlich klar, dass dieser Friede Gottes primär kein subjektives Gefühl der inneren Ruhe ist.
Okay.
Es ist nicht dieses warme, flauschige Gefühl im Bauch, wenn man bei Kerzenschein auf der Yogamatte sitzt.
Schade eigentlich. Ja, aber theologisch gesehen ist dieser Friede eine objektive Realität. Er ist die Kurzform für die ultimative ewige Rettung, die Gott bewirkt hat. Die Feindschaft mit dem Schöpfer ist beendet, der Krieg ist vorbei.
Aha.
Die Grammatik verrät uns hier, dass Gott selbst nicht nur der Erfinder, sondern die unerschöpfliche Quelle dieses Friedens ist. Und Paulus sagt, dieser objektive Status fungiert wie ein militärischer Wächter vor unserem Herzen.
Also was bedeutet das alles für meinen Alltag? Ich werfe da mal ein sehr praktisches Beispiel in den Raum.
Gerne.
Wie oft hören wir, gerade so in christlichen Kreisen, dass Menschen große Lebensentscheidungen von diesem Gefühl abhängig machen? Also sowas wie ein Umzug, einen Jobwechsel oder sogar eine Heirat.
Oh ja, das hört man extrem oft.
Jemand sagt dann, ich hatte eigentlich ein tolles Jobangebot, es war logisch, es hätte der Familie geholfen, alles sprach dafür, aber ich hatte einfach keinen Frieden bei der Entscheidung, also habe ich abgesagt.
Mhm.
Dieses rein subjektive Bauchgefühl wird da ja als der ultimative, unfehlbare Kompass hochstilisiert.
Das wirft eine wichtige Frage auf. Und Harman zerlegt diesen modernen Mythos echt sehr präzise. Er warnt extrem davor, ein subjektives Gefühl von Frieden als Entscheidungshilfe zu nutzen.
Echt? Warum genau?
Weil die Bibel das nirgendwo lehrt. Die menschliche Psyche ist viel zu komplex und auch fehleranfällig, um so ein diffuses Gefühl einfach als göttliches Stoppschild zu interpretieren.
Warte, das muss man sich wirklich mal auf der Zunge zergehen lassen. Das bedeutet ja, ich kann eine Entscheidung treffen, die zu 100% richtig ist.
Ja.
Eine Entscheidung, die weise ist, die von meinen engsten Freunden bestätigt wurde, die völlig im Einklang mit allem steht, was gut ist. Und trotzdem bin ich danach ein nervliches Wrack.
Absolut möglich, ja.
Ich habe Herzrasen, schlaflose Nächte, mir ist schlecht vor Angst. Aber eben nicht, weil die Entscheidung falsch war, sondern weil sie verdammt mutig ist, weil ich meine Komfortzone komplett verlassen habe.
Ganz genau. Der Mut, das Richtige zu tun, fühlt sich im ersten Moment ganz oft an wie Panik.
Krass.
Der Friede Gottes, von dem Paulus hier schreibt, der ist wie die Besitzurkunde für dein Haus, die sicher in einem feuersicheren Tresor bei der Bank liegt.
Ah, okay.
Wenn nachts ein Sturm um dein Haus tobt und die Fenster wackeln, dann hast du vielleicht subjektiv große Angst. Du zitterst im Bett.
Ja, verständlich.
Aber das ändert absolut nichts an der objektiven Realität, dass dir das Haus gehört, dass das Fundament tief in der Erde verankert ist und die Urkunde im Tresor absolut sicher ist.
Wow.
Der Friede Gottes bewacht dein Herz vor der totalen existenziellen Vernichtung. Aber er fungiert nicht als Beruhigungspille, die dir jede Nervosität vor schwierigen Schritten abnimmt.
Das ist ja eine unfassbare Befreiung. Das nimmt uns diesen enormen, fast lähmenden Druck, dass wir uns erst perfekt ausgeglichen und angstfrei fühlen müssen, bevor wir überhaupt mutig handeln dürfen.
Richtig.
Aber das bedeutet auch, wenn dieser Friede kein magisches Gefühl ist, das uns einfach passiv ruhig stellt, dann müssen wir ja selbst aktiv werden, oder?
Definitiv, ja.
Wir haben eine Eigenverantwortung für das, was in unserem Kopf passiert. Und das ist der perfekte Übergang zu den Versen 8 und 9. Hier spricht Paulus nicht mehr über das Übergeben von Sorgen, sondern über knallharte mentale Disziplin.
Ja, Paulus liefert hier eine Art Filter für unseren Verstand. Er sagt ganz konkret, worauf wir unsere Gedanken fokussieren sollen. Auf das Wahre, Ehrbare, Gerechte, Reine, Liebliche und Lobenswerte.
Mhm.
Was Harman hier hervorhebt, ist zentral für unser Verständnis des Menschseins. Wir sind unseren Gedanken nicht hilflos ausgeliefert.
Gott sei Dank.
Ja, wir alle kennen das. Ein plötzlicher Angstgedanke oder eine wütende Fantasie schießt uns aus dem Nichts in den Kopf. Das ist menschlich.
Klar.
Aber wir haben die Fähigkeit, und Harman sagt auch die Pflicht, zu entscheiden, was wir mit diesen Gedanken machen. Wir müssen ihn nicht abonnieren.
Das ist, als wärst du der Kurator einer Kunstgalerie. Und diese Galerie ist dein Verstand.
Schöner Vergleich.
Die Künstler, die draußen auf der Straße stehen, also die Medien, die Gesellschaft, deine eigenen Ängste, die bringen ständig neue, teils echt abscheuliche oder deprimierende Gemälde an deine Tür. Und sie wollen sie unbedingt aufhängen.
Oh ja.
Du kannst nicht immer verhindern, dass sie die Gemälde an die Türschwelle stellen. Aber du bist der Kurator. Du entscheidest, welche Bilder einen Rahmen bekommen und in der Mitte deines Verstandes an die Wand gehängt werden.
Richtig.
Du musst die dunklen, destruktiven Bilder aktiv auf den Müll werfen. Und Paulus gibt uns hier quasi die Kriterien für die Bilder, die wir in der Galerie aufhängen sollen.
Eine hervorragende Analogie. Und Harman weist auf ein echt wichtiges Detail bei dieser Galerie hin.
Was denn?
Die Dinge, die wir in unserem Verstand ausstellen sollen, die müssen nicht zwangsläufig hyperspirituell oder rein theologischer Natur sein.
Ach echt? Das hätte ich jetzt gedacht.
Nein, gar nicht. Wenn Paulus von Dingen spricht, die lieblich oder lobenswert sind, dann öffnet er das Spektrum extrem.
Was fällt denn da noch rein?
Das kann die atemberaubende Bewunderung eines tollen Sonnenuntergangs sein.
Ah, okay.
Das kann ein meisterhaft komponiertes Musikstück sein. Das kann die Exzellenz einer tollen handwerklichen Arbeit oder auch ein großartiges literarisches Werk sein.
Wahnsinn.
Alles, was unseren Geist in eine positive, reine Richtung lenkt, ist würdig, unseren Verstand zu füllen.
Das ist so praktisch. Und dann kommt der absolute Höhepunkt, der Härtetest in Vers 9. Paulus belässt es ja nicht bei der internen Gedankenkontrolle.
Nein, er geht noch einen Schritt weiter.
Er verknüpft das Denken untrennbar mit dem Handeln. Er schreibt, was ihr gelernt habt und was ihr an mir gesehen habt, also die Beobachtung seines realen Vorbilds, das tut.
Genau. das Tun.
Harmon betont hier, dass es um das unermüdliche Praktizieren geht. Du kannst die Theorien noch so gut verstanden haben. Wenn du sie nicht physisch in deinen Alltag übersetzt, bleibt sie völlig nutzlos.
Absolut.
Und wenn wir das tun, macht Braulus eine grammatikalische Verschiebung, die mich beim Lesen wirklich völlig umgehauen hat.
Ja, das ist vielleicht die schönste Beobachtung in Harmons ganzer Vorlesung.
Erzähl.
Schau dir den Aufbau an. Zuerst spricht Paulus in Vers 7 von dem Frieden Gottes, der als Wächter unser Herz bewahrt.
Richtig, das Wächterbild.
Das ist ein fantastisches Geschenk. Aber in Vers 9 sagt er dann, wenn ihr diese Dinge praktiziert, wird der Gott des Friedens mit euch sein.
Der Gott des Friedens.
Genau. Der Fokus verschiebt sich von der Gabe hin zum Geber. Von dem Frieden, den Gott austeilt, hin zur persönlichen, unmittelbaren Gegenwart Gottes selbst.
Mhm.
Und das ist das ultimative Ziel von Paulus' Überlebensstrategie. Es geht eben nicht nur darum, irgendwie heil durch den Sturm zu kommen.
Sondern?
Es geht darum, im Auge des Sturms eine so tiefe Beziehung zum Schöpfer zu haben, dass seine Gegenwart dir völlig ausreicht.
Wow. Lass uns das nach dieser intensiven Reise durch die antike Welt und die menschliche Psyche mal ganz scharf zusammenfassen. Harmon destilliert aus diesem Text ja drei zentrale Werkzeuge für unseren Alltag.
Genau.
Erstens, richte deinen Fokus neu aus. Dein Anker ist der unveränderliche Charakter des Herrn, nicht das chaotische Wetter deiner Umstände.
Richtig.
Zweitens, ändere deine Reaktion auf Panik. Macht das Gebet, also das kontinuierliche Gegenlenken, gepaart mit dem Erinnern an die vergangene Treue zu deiner ersten Priorität, nicht zu deinem Notgroschen am Schluss.
Sehr wichtig, ja.
Und drittens, sei der Kurator deines Verstandes. Wähle aktiv aus, welche Gedanken du fütterst und übersetze das Gelernte jeden Tag aufs Neue in die Praxis.
Und weil Theorie ohne Praxis, wie wir ja gerade gesehen haben, nutzlos ist, gibt Harmon am Ende seiner Vorlesung noch eine brillante kleine Hausaufgabe auf, die ich jedem nur ans Herz legen kann.
Oh, sehr gut. Immer her damit.
Nimm dir heute noch die Liste aus Philipper 4, Vers 8 vor. Die Kategorien sind wahr, ehrbar, gerecht, rein, lieblich und lobenswert.
Okay, habe ich auf dem Schirm.
Identifiziere für jede einzelne dieser Kategorien eine ganz konkrete Sache in deinem Leben oder deiner Umgebung. Ein wahres Prinzip, einen ehrbaren Menschen, ein liebliches Kunstwerk oder Erlebnis.
Mhm.
Und dann richte deine Gedanken heute mal ganz bewusst und exklusiv auf diese Dinge. Es ist das perfekte Training für deinen inneren Kurator.
Das ist wirklich ein exzellenter Startpunkt, um diese mentalen Muskeln zu trainieren. Und während du, der uns gerade zuhört, diese Dinge in deinem Alltag suchst, möchte ich dich noch mit einem Gedanken verabschieden.
Mhm.
Ein Gedanke, der uns wieder ganz zurück an den Anfang bringt. In diese Zelle, in der Paulus saß, als er all das schrieb. Wenn das alles wirklich stimmt, wenn deine tiefste Freude und dein objektiver Friede tatsächlich völlig sicher im Tresor Gottes liegen und absolut unangreifbar für all das sind, was draußen in der Welt schiefgehen kann.
Ja.
Wie radikal anders, wie viel mutiger und wie viel freier würdest du dann morgen früh deiner aktuell größten Angst begegnen? Wir danken dir sehr für deine Zeit und dafür, dass du diesen Deep Griffing Deep Dive durch die Quellen mit uns gemacht hast. Bis zum nächsten Mal.